Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen.
Herzlich willkommen heute zur Folge 109. Wir befinden uns in den Kapiteln Lehre und Bündnisse 3 bis 5. Und das ist etwa ein Zeitraum von, ja, so etwa einem Jahr, nämlich von Mitte des Jahres 1828 bis Mitte des Jahres 1829. Und es beginnt im April 1828 und Joseph und Emma, sie wohnen mittlerweile im eigenen Haus in der Nähe von Emmas Eltern. Emma ist hochschwanger und dient gleichzeitig zeitweise bei der Übersetzung als Schreiberin. Sie berichtet darüber in dieser Zeit, dass sie sehr überrascht ist, wie wenig Joseph sich in der Geschichte der Bibel auskennt und wie wenig das aber auch bei der Übersetzung stört. Einmal zuckt er zusammen, während er übersetzt, und fragt ganz erschrocken seine Frau: Emma, war Jerusalem von Mauern umgeben? Und sie bestätigt das, und dann sagt er: Ach, ich habe mich schon gesorgt, oder ich fürchtete schon, dass ich mich habe täuschen lassen. Also er hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, und das war ein besonderes Zeugnis für sie, wie wahr dann all diese Offenbarungen und all diese Übersetzungen waren, weil er das sich gar nicht ausdenken konnte. Emma dient gerade deshalb als Schreiberin, weil Martin Harris noch unterwegs ist. Er kommt dann aus New York zurück, wo er ja diese Schriftzeichen und Übersetzungen den beiden Professoren gezeigt hatte. Und er kommt zurück und übernimmt dann erstmal die Schreibarbeit wieder. In dieser Zeit wohnt nicht nur er, sondern auch seine Frau bei Joseph und Emma im Haus. Und seine Frau Lucy Harris hat das Evangelium noch gar nicht wirklich angenommen, so wie er. Sie hat große Probleme damit, Joseph Smith zu vertrauen. Deshalb will sie die Platten unbedingt sehen und durchsucht immer wieder das Haus, natürlich ungefragt, so dass Joseph am Ende die Platten im Wald verstecken muss, damit Lucy sie nicht irgendwann doch findet.
Echt heftig, ne? Da nimmst du jemanden auf, lässt ihn bei dir wohnen und dann durchsucht er einfach das Haus.
Ja, richtig.
Die Person, also die Lucy, die ist echt schon, ja.
Ja, Emma beschreibt das auch, dass es für sie eine große Anstrengung war in dieser Zeit. Wie gesagt, hochschwanger, überhaupt Besuch im Haus zu haben und dann einfach auch noch seine Sachen nirgendwo sicher zu haben und so eine aufdringliche Person, die einem auch irgendwo so negativ gegenüber gesinnt ist. Aber nicht nur das, Lucy Harris erzählt außerdem überall in der Stadt herum, Joseph wäre nur hinter Martins Geld her. Martin hatte ihn ja für den Umzug einiges gegeben und das passte ihr überhaupt nicht und sie vermutete einfach, ja, Joseph wollte nur das Geld. Nach einigen Wochen ist es dann so, dass Lucy wieder nach Palmyra zurückgeht und Martin dort bleibt und sie dadurch endlich ein wenig Ruhe haben, die Übersetzungen fortzuführen. Und das tun sie auch zwischen April und Juni 1828 und übersetzen sehr viele Seiten. Martin macht sich natürlich noch weiter Gedanken über die Situation mit seiner Frau und er war überzeugt davon, dass Lucy ihn endlich unterstützen würde in diesen ganzen Angelegenheiten, wenn sie nur die Seiten lesen könnte, die sie bis dahin übersetzt hatten. Das war ihm also wirklich wichtig. Man kann sich das vorstellen, wenn man so begeistert ist und so ein starkes Zeugnis von etwas hat, und der Ehepartner da überhaupt nicht mitzieht und sogar gegenarbeitet, dass das wirklich eine große Belastung ist. Also man kann Martin da auch natürlich irgendwo verstehen. Und er ist so begeistert von diesen Seiten, die bisher schon übersetzt wurden, und denkt sich, ja, wenn sie das liest, dann kann sie gar nicht mehr dagegen sein. Und so fragt er Joseph, ob er nicht diese Seiten mitnehmen kann, um sie seiner Frau zu zeigen. Und dem einen oder anderen wird diese Geschichte bekannt vorkommen. Ich finde es aber ganz, ganz wichtig, gerade das, was wir gerade besprochen haben, so diese Vorgeschichte zu verstehen, wie es dazu gekommen ist, dass Martin diesen Wunsch hatte. Joseph ist von Anfang an nicht begeistert davon, ihm die Übersetzungen zu geben, diese 116 Manuskriptseiten, die bisher übersetzt wurden. Aber er wollte Martin auch helfen. Denn Martin war einer der Ersten, der ihm geglaubt und geholfen hat, vor allen Dingen außerhalb seiner Familie und zu einem Zeitpunkt, wo das noch kaum jemand getan hat. Also Martin und sein Vertrauen bedeuten ihm sehr viel und so lässt er sich überreden, den Herrn zu fragen. So, die Antwort des Herrn ist nein. Als Martin das hört, ist er natürlich nicht besonders begeistert. Er hat sich ja viel Hoffnung gemacht und er ist einfach überzeugt davon, dass seine Frau ihm endlich glauben wird und endlich ein Zeugnis empfangen wird, wenn sie es lesen kann. Und deswegen bittet er Joseph, noch einmal zu fragen. Aber auch ein zweites Mal sagt der Herr nein. Ein drittes Mal bittet Martin und ein drittes Mal geht auch Joseph vor den Herrn und fragt. Und nun sagt der Herr, tut, wie ihr wollt. Das ist nicht wirklich ein Ja. man kennt das so ein bisschen von Eltern, die dann sagen so, ja, du musst selbst überlegen, was du tun willst. Und man weiß genau, ach, die wollen das eigentlich nicht. Und der Herr hat es ja auch ausdrücklich gesagt. Aber die Versuchung ist stark, hier dem doch nachzugehen. Und das tun sie auch. Joseph leiht Martin diese 116 Seiten für 2 Wochen und lässt ihn versprechen, dass er diese Seiten wegschließt, wenn er sie nicht gerade in der Hand hält und sehr gut darauf aufpasst. Nach Martins Abreise kommt ziemlich bald Moroni zu ihm und nimmt Joseph den Urim und Thummim ab. Ein deutliches Zeichen auch nochmal dafür, dass das nicht das war, was der Herr wollte und dass er mit den Konsequenzen umgehen muss. Es passiert noch etwas, was Joseph sehr aus der Bahn wirft und auch Emma, nämlich das Kind wird geboren, es ist sehr kränklich und stirbt auch bald nach der Geburt. Die beiden sind natürlich sehr, sehr verzweifelt und sehr traurig und Emma ist so erschöpft und voller Trauer, dass sie selbst fast vorm Tod steht und Joseph sich natürlich sehr viel um sie kümmert und ja, ihr versucht wieder so ins Leben zurückzuhelfen. Nach 2 Wochen bessert sich Emmas Zustand langsam und die Gedanken können wieder in andere Richtungen gehen. So fallen Joseph die 116 Seiten wieder ein und er fragt sich, was ist jetzt eigentlich mit Martin Harris, mit den Seiten, was ist passiert? Ich habe noch nichts gehört und die 2 Wochen sind um. Nachdem er eigentlich Emma nicht verlassen wollte in diesem Zustand, sie aber sagt, es geht mir gut genug, mach das ruhig, fährt er los, um Martin zu suchen und herauszufinden, was passiert ist. So, Joseph fährt jetzt nach Manchester, erstmal zu seinen Eltern und diese laden Martin ein, zu ihnen zu kommen. Sie haben wohl eine bestimmte Zeit ausgemacht und Martin taucht nicht auf. Alle sitzen und warten und sind verzweifelt und verzweifelt, machen sich Sorgen. 4 Stunden zu spät kommt er dann langsam dem Haus entgegen. Stumm, Kopf gesenkt, verzweifelter Blick. Und als er ins Haus kommt, jammert er, ich habe meine Seele verloren. Das hat Martin gesagt. Und Joseph wird natürlich panisch und realisiert sofort, dass die 116 Seiten weg sind. Und er sagt selbst, oh mein Gott, alles ist verloren. Er ist völlig niedergeschmettert und verzweifelt. Und es ist eine wirklich, ja, panische Szene. Martin beteuert, er habe überall gesucht und findet sie einfach nicht. Und sie müssen, ja, damit jetzt erstmal leben. Joseph kehrt am nächsten Tag verzweifelt nach Hause zurück, wo Moroni fast schon auf ihn wartet und ihm nun auch die Platten wegnimmt. Und er sagt zu ihm, falls du ausreichend Demut und Reue zeigst, bekommst du sie am 22. September des gleichen Jahres zurück. Es ist gerade Juni. Und es ist also einige Zeit, die er dann für seine Umkehr aufbringen muss. Verständlicherweise ist Joseph ja völlig niedergeschlagen und Finsternis verdüstert sein Verstand, heißt es. Er wird von Schuld und Reue gepeinigt und ja, er fleht im Gebet um Vergebung. Im Juli 1828 erscheint ihm Moroni noch einmal und er bringt nicht die Platten, aber den Urim und Thummim wieder. Und durch diese empfängt Joseph Smith dann den Abschnitt in Lehre und Bündnisse 3. Interessanterweise, das erklärt er nachher seinen Eltern, ist dies die erste Offenbarung, die Joseph überhaupt aufgeschrieben hat. Wir wissen, Lehre und Bündnisse 1 ist ja viel später geschrieben worden. Lehre und Bündnisse 2 hat er anscheinend auch später aufgeschrieben. Das sind Worte, die Moroni ja bei seinem ersten Besuch zitiert hatte. Und Lehre und Bündnisse 3 ist das erste Mal, dass er wirklich aufschreibt, sofort, was ihm gesagt wird. Mit der Begründung, dass er möchte, dass so wie das, was wir von den Propheten vor Alters lernen, dass auch eines Tages andere Menschen das lesen, was ihm gesagt wurde und daraus lernen können für sich.
Das finde ich sehr groß von ihm, weil es ist ja nicht die erste Offenbarung, die er hatte, aber gerade die Offenbarung, wo es darum geht, dass er einen Fehler gemacht hat.
Ja,
viele andere Menschen würden lieber die nächste Offenbarung erst aufschreiben, wenn man dann wieder ein bisschen höher in der Gunst steht des Herrn. Aber finde ich echt beeindruckend, dass er gesagt hat, nee, ich möchte, dass andere aus meinen Fehlern lernen und auf das sofort hören, was der Herr sagt. Ja,
das stimmt. Da sieht man, wie viel er selbst aus dieser Situation mitgenommen hat und selbst gelernt hat und wie demütig er war in dem Punkt. Ne?
Ja.
In diesem Abschnitt, um das ein bisschen zusammenzufassen, wird Joseph ermahnt natürlich, die Menschen nicht mehr zu fürchten als Gott. Aber er wird auch beruhigt, dass das Werk des Herrn nicht durch Dinge, die die Menschen tun, aufgehalten werden kann. Joseph soll sich nun entscheiden, ob er Gott folgen will oder den Menschen und dadurch seine Gabe opfern wird. Aber wenn er umkehrt, ist er noch immer erwählt und berufen, versichert ihm der Herr. Nachdem Joseph zu dem Zeitpunkt, als er herausgefunden hatte, dass die Platten verschwunden sind, ja dann das Haus seiner Eltern verlassen hatte, ist jetzt einige Zeit vergangen. Und seine Eltern haben nichts von ihm gehört, machen sich Sorgen nach allem, was passiert ist und auch nachdem das Kind ja gestorben ist und wollen einfach nach ihm schauen und sich vergewissern, dass alles in Ordnung ist und er irgendwie weitermachen konnte. So fahren sie zu ihm hin und treffen ihn schon auf dem Weg in der Stadt und sehen, dass er sehr viel besser gelaunt ist, dass er voller Hoffnung ist und sind sehr glücklich über diese Entwicklung, die Joseph durch seine Umkehr und durch die Vergebung des Herrn machen konnte. In dieser Zeit, während dieses Besuches, wurde das Kapitel Lehren Bündnisse 4 offenbart. Und wir wissen nicht wirklich, zumindest habe ich nichts dazu gefunden, wie genau das dazu gekommen ist, dass Lehren Bündnisse 4, dass diese Offenbarung gegeben wurde. Wir lesen aber, dass es eine Offenbarung an Joseph Smith Senior ist, also an den Vater des Propheten. Und in dieser Situation kann ich mir vorstellen, dass es da verschiedene Gründe geben könnte, warum ja dieses Kapitel, wo es ja viel um Missionsarbeit geht, darum, dass das Werk des Herrn vollbracht wird und dass alle mithelfen können, wie das so zustande gekommen ist. Vielleicht hatte sein Vater Sorge wegen all der Gegenwehr über all die Jahre, die Joseph aushalten musste. Vielleicht dachte er, dass die Menschen noch nicht bereit sein würden zu glauben und das vielleicht nie sein würden. Aber vielleicht hatte er auch den Wunsch, mehr zu tun, um Joseph Junior und den Herrn im Werk zu unterstützen. Auf jeden Fall wird ihm in diesem Kapitel gesagt, dass das Feld weiß ist, zur Ernte bereit, also die Menschen, die Welt ist bereit, das Evangelium zu bekommen. Und siehe, wer seine Sichel mit aller Macht einschlägt, der legt einen Vorrat an, sodass er nicht zugrunde geht, sondern seiner Seele die Errettung bringt. Und dass die Menschen eingeladen sind, ihm mitzuhelfen bei diesem Werk. Nach einiger Zeit und durch Josephs Treue und Demut nach dem Erlebnis mit den verlorenen Seiten erhält er dann, wie versprochen, im September die Platten zurück und übersetzt wieder. Emma dient ihm erstmal als Schreiberin, aber es wird ihm verheißen, dass ein neuer Schreiber kommen wird. Im Frühjahr besucht Martin Harris Joseph wieder und berichtet, dass seine Frau Lucy nun vorhat, Joseph als Betrüger vor Gericht anzuklagen. Und dass er befürchtet oder erwartet, dass wenn er selbst Joseph nicht auch als Betrüger beschuldigen würde, dass seine Frau ihn dann auch anzeigen würde. Martin bittet deshalb um mehr Beweise, die er vor Gericht bringen kann, da er die Platten ja selbst nie gesehen hat und so auch nicht wirklich weiß, was er vor Gericht da jetzt sagen soll. Joseph befragt den Herrn zu dieser Situation und zu Martins Frage und die Antwort ist Lehren Bündnisse 5. Dort wird Martin gesagt, dass die Zeit, das Buch Mormon in die Welt zu bringen, jetzt einfach noch nicht gekommen ist, dass er sich da gedulden muss. Und dass es notwendig ist, dass die Menschen den Worten in diesem Buch glauben, dass sie den Worten Christi glauben und dass allein durch Sehen der Platten kein Glaube zustande kommen wird. Es wird nicht helfen, dass die Menschen überzeugt werden. Er verheißt aber auch, dass es 3 Zeugen geben wird, die später die Platten auch sehen dürfen. Und wenn Martin nun den Worten Gottes glaubt, kann er einer von diesen 3 Zeugen sein und wird auch ein Zeugnis über die Platten erlangen können. Der Herr spricht in diesem Kapitel auch zu Joseph und ermahnt ihn noch einmal, dass er weiter umkehren soll und sich nicht mehr von Menschen überreden lassen soll in den Dingen, die er tut. Martin wird ermahnt, dass er sich bisher nicht genug gedemütigt hat für das, was passiert ist und dass er weiter auch umkehren soll. Und sie werden beide gewarnt, dass die Menschen lauern, um Joseph zu Fall zu bringen und damit auch das Werk versuchen wollen, zu Fall zu bringen. Joseph soll deshalb erst einmal die Übersetzungen pausieren und darauf warten, dass er weitere Anweisungen bekommt. Martin soll aufhören zu fragen, ob er mehr Beweise bekommt und sich zufrieden geben mit dem, was der Herr gesagt hat. So ist es dann am Ende so, dass Martin ohne weitere Beweise zurück nach Hause muss und keine weiteren Beweise auch für das Gericht hat. Er hat aber dadurch ein Zeugnis erlangt, dass der Herr ihn kennt, dass der Herr seine Fragen beantwortet, seine Nöte kennt und mit ihm spricht. So kann er vor Gericht ein kraftvolles Zeugnis abgeben von Joseph, von den Platten und vom Werk Gottes. Wie viel Einfluss das hatte, sei dahingestellt. Wer nicht glauben will, der wird auch das nicht glauben. Aber da es nicht genug Beweise gegen Joseph gibt, wird die Klage abgewiesen am Ende. Und das ist die Geschichte dieser 3 Kapitel, die wir in dieser Woche lesen.
Ja, das muss wohl eine sehr nervenaufreibende Zeit gewesen sein. Und ich muss jedes Mal, wenn ich diese Geschichte höre, darüber nachdenke oder diesen Abschnitt lese, also Abschnitt 3, jedes Mal an eine Szene einer South Park-Folge denken. Für die, die es nicht kennen, South Park ist eine amerikanische Zeichentrickserie, Animationsserie, die recht sarkastisch und sehr gesellschaftskritisch ist. Also keine unbedingt Kinderserie. Und ich bin mit der Serie nie wirklich warm geworden. Das ist nicht mein Ding. Ich würde die jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Das ist keine besonders gute Serie, muss ich sagen. Ich habe auch nicht viel davon gesehen. eigentlich nur diese Szene und ein und oder zwei andere Szenen. Trotzdem muss ich immer wieder daran denken, denn diese Szene wurde uns mal auf einer Tempelfahrt von unserem letzten Fallpräsidenten gezeigt, im Zuge einer Klasse, die er uns gegeben hat. Und ich war damals schon, als er anfing, diese Serie uns zu zeigen, war ich ein bisschen verwirrt, weil eben ich wusste, dass diese nicht zum Evangelium passt ja. Und auch nicht besonders zum Tempel passt. Also da erst recht nicht. Aber in dieser Szene geht es um genau diese Geschichte. Die Geschichte von Martin Harris und den 116 Manuskriptseiten. Und es wird erzählt, ein bisschen in so, ja, Singform. Und diese Geschichte wird erzählt, weil eine der Familien eben eine Mitgliederfamilie trifft. Und in dieser Geschichte, wie sie in dieser Serie erzählt wird, wird Lucy als schlau besungen, weil sie eben die Manuskriptseiten sehen will und dass es eben intelligent ist, dass sie sagt, ja, zeig mir doch mal, was ihr so gemacht habt. Und es wird so dargestellt, dass Lucy danach diese Seiten versteckt, um laut Video zu beweisen, dass Joseph wirklich übersetzt. Weil sie sagt, Joseph könne ja nochmal Wort für Wort alles übersetzen, wenn es wirklich wahr ist. Und so könnten dann alle sehen, dass es wirklich stimmt. Und das wird eben als sehr schlau besungen in dieser Serie. Martin stimmt ihm zu und tut nur so, als hätte er die Manuskriptseiten verloren in dem Video, weil er eben weiß, dass seine Frau sie nur versteckt hat und geht dann zu Joseph und sagt, ich habe die Manuskriptseiten verloren. Und darauf sagt Joseph, ich muss beten gehen. Und das alles wird sehr sarkastisch dargestellt. Und Joseph kommt zurück zu Martin und sagt eben, ich habe eine Schelte bekommen von Gott und der lässt mich jetzt nicht mehr die Seiten Lehis übersetzen, aber wir übersetzen jetzt das Buch Nephi, was eine ähnliche Geschichte hat, aber die wird nicht genauso sein wie die von Lehi. Und letztendlich sind alle, denen diese Geschichte erzählt wird, davon überzeugt, dass sich Joseph alles nur ausgedacht hat. Es wird sich auch darüber lustig gemacht, dass er in einen Hut geschaut hat, um zu übersetzen. Und alle denken, ja, das ist der Beweis, dass er das nicht nochmal übersetzen konnte, sozusagen. Joseph wollte nur, dass Leute nicht herausfinden, dass er sich alles nur ausdenkt. Wenn man diese Szene guckt, besonders das erste Mal, und vielleicht bekommt man die gezeigt von jemandem, der jetzt nicht in der Kirche ist, so wie es bei mir war. Wir haben dann natürlich darüber gesprochen, wie die Welt die Wahrheit verdreht und ja. Aber manchmal bekommt man solche Sachen auch gezeigt, selbst als Mitglied, die von Leuten, die nicht Mitglieder sind. Und wenn man die Geschichte noch nicht kannte oder sich nicht so gut damit auskennt oder zum Beispiel auch nicht wusste, dass Joseph in einen Hut geguckt hat, ich weiß, dass das auch viele irgendwie irritiert hat, dann kann man schnell ein bisschen ein mulmiges Gefühl bekommen, dass andere einen für dumm halten, dass man Mitglied ist, dass man daran glaubt, an Joseph Smith und das Buch Mormon, an die Übersetzung und so weiter. Und man hat Angst und Sorge, dass man verurteilt wird und keiner von uns möchte nämlich gerne für dumm verkauft werden und nicht das Gefühl haben, alle anderen um einen herum sind schlau und man selber ist eben irgendwie naiv und dumm. Und besonders nicht vor anderen möchte man so wirken. Und dieses Gefühl, vor anderen nicht schlecht dastehen zu wollen, kennen wir. Und das wird auch hier in Lehre und Bündnisse 3, Vers 7 genannt. Und zwar ist das die Menschenfurcht. Und dieses Gefühl kannten Martin Harris und Joseph Smith eben auch besonders gut. Haben damals beide in dieser Situation aus Angst vor anderen Menschen gehandelt. Aus Angst vor Verurteilungen, Angst vor den Gefühlen und den Handlungen anderer. Aber jeder ein bisschen anders, aus einer anderen Art der Angst. Und dank dir, Nele, du hast mir dieses Thema vorgeschlagen. Vielen Dank dafür.
Ja, bitteschön.
Und die erste Art der Furcht, die jetzt eingefallen ist, ist die Menschenfurcht vor der Allgemeinheit, würde ich sie nennen. Oder dem Unbekannten vielleicht. Also die Angst davor, Leute, die wir gar nicht kennen, Leute, die wir gerade erst treffen oder die wir noch treffen werden, dass wir von ihnen verurteilt werden, dass wir schlecht dastehen vor ihnen oder dass sie uns nicht ernst nehmen. Und das ist einfach die Angst davor, ja, vor der Allgemeinheit als schlecht oder dumm oder als komisch dazustehen. In unserem Leben könnte das zum Beispiel sein, dass wir Angst davor haben, gesehen zu werden, wenn wir zur Kirche gehen. Weil andere denken könnten, wir sind irgendwie komisch, dass wir heutzutage noch an Gott glauben und regelmäßig in die Kirche gehen.
Ja.
Die Angst, ehrlich zu sein, wenn andere lügen und für das Rechte einzustehen, wenn andere das Falsche feiern. Die Angst, sonntags Einladungen abzusagen oder feiern oder irgendwelche großen Aktivitäten, weil wir auch da Angst haben, dass andere uns komisch finden oder verurteilen. Oder vielleicht die Angst, wenn wir eingeladen sind, irgendwo oder in einer größeren Runde Kaffee abzulehnen oder Alkohol oder Angst davor, das Wort der Weisheit überhaupt sehr genau zu befolgen oder die Angst, aus einem Film herauszugehen im Kino, wo alle das sehen können. Also die Angst einfach nicht speziell vor irgendwelchen speziellen Menschen, sondern dieses allgemein unangenehme Gefühl, alle starren mich an und finden mich komisch. Mhm. Die zweite Art von Menschenfurcht ist die Furcht, die Martin Harris hier hatte. Und zwar die Menschenfurcht vor, ich nenne es mal Feinden im Umkreis, die wir kennen. Lucy, seine Frau, ich weiß nicht, könnte man jetzt nicht unbedingt als Feindin wahrscheinlich bezeichnen und möchte ich auch nicht. Aber sie hat letztendlich aktiv gegen ihn gearbeitet, gegen ihren Mann und gegen das, wofür er einstand und was er richtig fand. Also die Angst vor Menschen, die uns etwas Schlechtes wollen, die gegen uns sind und ja, konkrete Angst vor ihnen, was sie tun können, dass wir Probleme vermeiden wollen oder schlichten wollen. Bei Martin Harris war es ja unter anderem auch das Gericht, was dann ihn angegriffen hat sozusagen. Es könnte in unserem Leben zum Beispiel die Angst sein, für die Grundsätze des Evangeliums einzustehen. Ob auf Social Media, da ist ja auch oft ein Kampf und ein Wortkrieg, der stattfindet, aber auch in einer Gruppe, wenn wir umgeben sind von Leuten, von denen wir zum Beispiel wissen, da gibt es den einen oder anderen, der ja uns nicht mag und unseren Glauben nicht mag, gegen uns ist, uns gerne oder allen anderen zeigen möchte, dass wir falsch sind, also die uns etwas nicht so Gutes wollen, die uns angreifen und eben die Angst dafür einzustehen, was richtig ist und was rechtschaffen ist, ob es jetzt im Internet ist oder im Freundeskreis oder auf der Arbeit oder wo auch immer. Die dritte Angst ist die, die Joseph Smith hatte, die dritte Form von Menschenfurcht, nämlich die Furcht vor denen, die wir lieben. Klingt erstmal paradox, weil wir wissen, dass vollkommene Liebe die Furcht eigentlich vertreibt. Aber ich glaube, das ist die Form, die wir vielleicht am besten kennen. Nämlich die Angst davor, Freunden, Familienmitgliedern oder selbst auch den eigenen Kindern auf den Schlips zu treten, ungerecht rüberzukommen oder als übertrieben rüberzukommen oder sie auch zu verletzen. Und gerade auch im Bereich der Erziehung ist das heute ein großes Thema. Grenzen setzen, ein Trend, wo es dahin geht, keine Grenzen zu setzen oder so wenig wie möglich, weil Grenzen für Kinder als traumatisch angesehen werden, traumatisierend, als ungerecht, als diktatorisch und tyrannisch. Und das könnte in unserem Leben zum Beispiel sein, wie gesagt, Nein zu sagen, zu unseren Kindern feste Regeln aufzustellen und auch Konsequenzen folgen zu lassen. Es könnte die Angst sein, anderen Kirchenmitgliedern zu widersprechen, im Freundeskreis oder auch in der Familie. Oder auch Nein zu sagen zu Dingen, von denen wir wissen, dass sie nicht richtig sind oder die wir anders umsetzen, weil wir für uns entschieden haben, dass wir es eben auf eine bestimmte Art und Weise machen wollen. Die anderen es aber anders machen oder anders handhaben. Also zum Beispiel, dass wir unterschiedliche Arten haben, den Sonntag heilig zu halten oder das Wort der Weisheit einzuhalten, dass manche es ein bisschen lockerer sehen als andere. Das Tragen des Garments ist auch immer wieder ein Unterhaltungspunkt oder ein Diskussionspunkt. Oder zum Beispiel, dass wir sagen, nee, die Serie oder den Film, das schaue ich nicht, das gucke ich mir nicht an, auch nicht mit euch zusammen. Oder das Videospiel, das spiele ich nicht mit euch, weil das für mich zu schlecht ist, zu pornografisch, zu gewalttätig, schlechte Sprache, was auch immer. Besonders, wenn es eben Freunde und Familie ist. Aber es kann noch unangenehmer sein, wenn es eben auch Mitglieder sind und wir denken, wir ziehen eigentlich alle an einem Strang, aber wir uns trotzdem von denen unterscheiden und wir ein bisschen extrem rüberkommen können bei diesen Mitgliedern. Und eben nicht nur die Angst davor, in dieser Situation zu sein, sondern die Angst, dann auch den wahren Grund zu nennen. Also nicht nur zu sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust, den Film zu gucken oder ich trage das Garn gerne, weil im Winter hält es mich warm, sondern den wahren Grund zu nennen, warum wir überzeugt sind, dass das, was wir tun oder nicht tun, richtig ist. Was diese drei Arten von Menschenfurcht gemeinsam haben, ist, dass sie uns dazu bringen, falsche Entscheidungen zu treffen und keine oder keine ausreichenden Grenzen zu setzen oder wenn wir sie gesetzt haben, dass wir sie nicht einhalten. Im Schriftenführer gibt es 23 Schriftstellen zum Thema Menschenfurcht. Unter dem Abschnitt Furcht gibt es einmal Furcht vor Gott und Furcht vor Menschen. Und alle Schriftstellen bezeugen davon, dass wir Menschenangst loswerden müssen und sollen und sie warnen uns davor, Menschenfurcht zu haben oder nicht abzulegen, weil sie nicht von Gott ist und weil sie uns eben weg von der eisernen Stange führt und hin zum großen und geräumigen Gebäude. Grenzen setzen ist also extrem wichtig für uns und absolut nicht leicht. Warum sollten wir also Grenzen setzen, wenn es eben so schwierig ist? Im Gegensatz zu dem, wie es heute oft dargestellt wird, sind Grenzen eigentlich etwas Gutes. Gerade wenn wir sie setzen, um das Evangelium so gut wie möglich einzuhalten, die Gebote Gottes so gut wie möglich zu halten. Es ist gut und es ist wichtig für uns selbst und auch für die anderen, denen wir die Grenzen setzen. Es ist ein bisschen vergleichbar mit der Verkehrsordnung oder den Landesgesetzen, die dafür da sind, uns zu beschützen. Gott setzt die Grenzen durch seine Gebote und durch die Folgen, die er walten lässt und zulässt. Und genauso erwartet er und möchte er, dass wir das tun. Wenn wir eine Grenze setzen, zeigt das auf, dass wir einen festen Standpunkt haben. Wir müssen selbst wissen erstmal, wo wir stehen. Das ist unheimlich wichtig, dass wir selber wissen, wir haben einen festen Standpunkt. und wir wanken nicht und wir kommen nicht davon ab. Also es ist wichtig für uns selbst, dieses Vertrauen zu haben in uns und zu wissen, da ist die Grenze und darüber gehe ich nicht. Durch unsere Grenzen zeigen wir es auch Gott, dass wir diesen Standpunkt haben, dass wir seinen Standpunkt vertreten. Und wie gesagt, allen anderen um uns herum zeigen wir es auch. Und wir müssen es selbst einhalten.
Ja.
Also nicht nur von unseren Familien erwarten, von unseren Kindern oder von unseren Freunden erwarten, dass sie das respektieren, sondern wir müssen diesen Standpunkt dann natürlich auch halten.
Da muss ich daran denken, welchen Teil ja Joseph auch an dieser ganzen Geschichte selbst hatte, durch seine Angst, Martin zu enttäuschen. Es ist ja nicht nur Martin, der die Antwort des Herrn nicht akzeptiert hat. Joseph war der, der direkt mit ihm gesprochen hat.
Mhm.
Und hätte er von Anfang an gesagt, gut, er hätte schon ganz am Anfang sagen können, ich habe da kein gutes Gefühl bei, denn es war ihm von Anfang an nicht geheuer. Aber spätestens nach der ersten Antwort hätte er ja sagen können, Martin, wir haben eine Antwort bekommen und was Gott sagt, das gilt. Es tut mir leid, aber ich halte mich daran. Und dann hätte Martin vielleicht schon damit besser umgehen können. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hätte er dann auch einen riesen Aufstand gemacht. Vielleicht hätten sie sich auch zerstritten. Ich weiß es nicht.
Mhm.
Aber Joseph hätte hier an dem Punkt dann so einfach diese Grenze gesetzt, zu sagen, ich halte mich an das, was der Herr sagt, sofort. Das hätte einfach schon direkt einen Riegel vorgeschoben für diese Hoffnung, die Martin sich noch gemacht hat. Ihm vielleicht geholfen, vielleicht auch nicht. Das weiß man nicht. Das liegt an seiner Entscheidungsfreiheit natürlich.
Mhm.
Aber so sieht man, dass man diese Kette von diesen Ereignissen, die hier passiert sind, an verschiedenen Punkten durch verschiedene Personen schon früher hätte durchbrechen können oder beenden können.
Ja.
Und das geht bei uns natürlich auch so, ne? Wenn ich irgendwo bei Freunden zu Besuch bin und einen Kaffee angeboten bekomme, dann kann ich um heißen Brei rumreden, kann ich sagen, ja, nee, heute möchte ich nicht, oder danke schön, aber nee. Oder ich kann sagen, warum ich das nicht möchte, und dann ist es einfach klar und dann wird es mir wahrscheinlich nicht beim nächsten Mal wieder angeboten. Das macht es mir leichter und den anderen auch. Ne?
Richtig. Genau, und wie das bei Joseph war, für Joseph war es sicherlich auch die Liebe zu seinem Freund, die Treue. Ne? Er wollte ihm eben nicht vor den Kopf stoßen, er wollte auch was für ihn tun und wollte ihm einfach helfen und hatte wahrscheinlich Sorge, dass wenn er sagt, ich frage nicht nochmal oder der Herr hat schon einen gesagt, dass er dann vielleicht seinen Freund verliert oder dass Martin so sauer ist, dass er die ganze Unternehmung verlässt und nicht mehr dabei sein will und so weiter. Also es waren sicherlich keine schlechten Gründe, warum er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, aber auch das ist eine Form eben der Menschenfurcht. Im Leitfaden, Anleitung zur Unterstützung von Ehepartnern und weiteren mit betroffenen Angehörigen zum Thema Sucht, steht, wir sind verpflichtet, Grenzen zu setzen und deutlich zu machen, Regeln aufzustellen und unseren Angehörigen für ihre Entscheidung zur Verantwortung zu ziehen. Dies tun wir nicht, um andere unter unsere Kontrolle zu bekommen, sondern um ihren negativen Einfluss zu verringern und damit unsere Familie geschützt und unversehrt bleibt. Wenn wir Grenzen setzen, erinnert uns dies auch an unseren Wert als Kind Gottes und daran, dass wir Liebe und Freundlichkeit verdienen. Hier wird von einer Grenze gesprochen, die wir setzen, wenn jemand anders schlechtes Verhalten an den Tag legt oder gefährliches Verhalten. Selbstdestruktives Verhalten, aber eben auch destruktiv für uns und für den Rest der Familie. Grundsätzlich wird hier aber davon gesprochen, dass es eben wichtig ist und dass wir verpflichtet sind, Grenzen zu setzen, um deutlich zu machen, wo wir stehen.
Ich muss daran denken, dass man manchmal das Gefühl hat, wenn man allgemein oder auch außerhalb der Kirche eher über den Himmel nachdenkt, dass es so eine Willkürlichkeit hat, wie Gott entscheidet, wer in die Hölle kommt und wer in den Himmel. Also dass das, willkürlich vielleicht nicht, aber dass es so seine Entscheidung ist. Wenn wir uns aber vorstellen, dass oder auch die Schriftstellen beachten, die sagen, dass einfach nichts Unreines in die Gegenwart Gottes kommen kann, dann muss ich daran denken, dass das auch eine natürliche Grenze ist, die der Herr hat, um die Heiligkeit dieses Ortes, um die Heiligkeit der Personen, die dort leben, zu bewahren. Dass es da auch um die Grenze geht und auch für die, die dort einfach nicht zurechtkommen würden, wenn sie sich auf celestiale Gesetze nicht vorbereitet haben. Ne? Und dass das auch eine natürliche Grenze ist, die einfach gegeben ist und sich niemand ausgedacht hat.
Richtig, eine natürliche Grenze. Ne?
Die schützt einfach.
Ja, der Herr wünscht sich von uns, dass wir das Evangelium mit Exaktheit leben, mit Genauigkeit. Präsident Nelson hat im April 2018 gesagt, nichts öffnet den Himmel schneller als eine Kombination aus vermehrter Reinheit, exaktem Gehorsam, ernsthaftem Streben, täglichem Weiden an den Worten von Christus im Buch Mormon und einem regelmäßigen Termin, der für Tempelarbeit und Familienforschung reserviert ist. Im 2. Nephi 28 spricht der Herr darüber, dass er uns Zeile um Zeile gibt, Weisung um Weisung, und dass demjenigen, der auf das hört, auf die Weisung und auf seinen Rat, dass wir mehr Weisheit bekommen. Er sagt, dem, der empfängt, werde ich mehr geben. Und im Vers darauf, Vers 31, sagt er direkt, verflucht ist, wer sein Vertrauen in Menschen setzt oder Fleisch zu seinem Arm macht oder auf die Weisung der Menschen hört, außer ihre Weisungen seien durch die Macht des Heiligen Geistes eingegeben. Also er möchte, dass wir wirklich das tun, was er uns sagt, mit Genauigkeit ausleben, so gut wir eben können. Und hier wieder die Warnung, dass wir nicht unser Vertrauen in Menschen setzen sollen, sondern in ihn. Das klingt ja alles ganz nett oder gut in der Theorie, aber im Alltag kann Grenzen setzen sehr unangenehm werden, wie wir schon besprochen haben. Oder sogar mit Verlust von Beziehungen enden. Wie schaffen wir das also, Grenzen zu setzen? So ganz praktisch. Ich glaube, der erste Schritt ist immer, mit einem Gebet zu beginnen. Das ist immer, glaube ich, eine gute Idee, um den Geist möglichst beibehalten zu können. Also wenn wir unsere Grenze haben, wenn wir wissen, okay, so und so sieht mein Leben jetzt aus, in welchem Bereich auch immer. Ich möchte genau das tun, was der Prophet sagt. Ich möchte genau das tun, was der Herr sagt. Und wir sind dabei, diese Grenze auch vor anderen zu ziehen, ist es eben gut, wenn wir den Geist möglichst bei uns behalten und wenn wir ruhig bleiben. Und dass wir am Anfang, je nachdem, mit wem wir darüber sprechen, darum bitten, dass diese Grenze respektiert wird oder diese Entscheidung, die wir getroffen haben. Und wenn wir so ein Gespräch beginnen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir tun dies ohne ein nachfolgendes Gespräch oder mit einem nachfolgenden Gespräch. Das kommt immer darauf an, wem wir diese Grenze setzen, mit wem wir über diese Entscheidung sprechen. Und ob man eine Diskussion aufkommen lassen möchte, ein Gespräch, wo das vielleicht im Streit endet oder in Schlimmerem. Wenn wir so eine Situation haben, ist es gut, dass wir von vornherein klar machen, dass Fragen nicht beantwortet werden und dass der Grund persönlich ist oder der Grund, den wir nennen, einfach reichen muss. Und dann ist es trotzdem wichtig, ruhig, liebevoll, aber bestimmt und deutlich diese Grenze, diese Entscheidung rüberzubringen. Auch wenn wir sie vielleicht einüben müssen oder vielleicht als Brief schicken müssen. Wenn es einfacher ist, aber eigentlich ist es immer besser, ein schwieriges Gespräch persönlich zu führen. Trotzdem kann es mit manchen Menschen in unserem Umfeld zu unguten Gefühlen oder sogar zu Streit kommen, zur Abgrenzung oder sogar zu Kontaktabbruch. Und diese Form von Überbringung einer Entscheidung ist eher etwas für sehr komplizierte Beziehungen, Familienbeziehungen. Und manchmal auch etwas für Kinder, je nach Alter, weil Kinder nicht immer ein Votum haben, sondern einfach eine Grenze gesetzt bekommen. Jesus hat in manchen Situationen auch einfach gesagt, so und so ist es, Ende der Diskussion. Die zweite Möglichkeit, und das ist natürlich die bessere Möglichkeit, ist mit einem Gespräch, weil wir Fragen beantworten können und weil wir die Möglichkeit haben, andere davon zu überzeugen. Auch hier ist es natürlich wichtig, liebevoll und ruhig und idealerweise mit dem Heiligen Geist das rüberzubringen. Und ganz besonders wichtig ist auch hier eine intensive Vorbereitung, dass wir gut die Schriften kennen zu diesem Thema. Zitate von Propheten, Generalkonferenzen, Leitfäden, aber manchmal können auch wissenschaftliche Studien helfen, je nachdem, worum es geht. Aber dass wir uns gut vorbereiten, Notizen machen und auch mitbringen, falls eben Fragen aufkommen, dass wir die auch gut beantworten können.
Das ist auch ein guter Zeitpunkt, so ein Gespräch, um, auch wenn das manchmal umso beängstigender sein kann, aber um Zeugnis zu geben. Ja. Gerade wenn es nun mal um Evangeliumsthemen geht, ist es wichtig, vorbereitet zu sein. Dem würde ich auf keinen Fall widersprechen. Mhm. Aber zusätzlich uns selbst auch bewusst zu sein, dass wir diese Dinge durch den Geist gelernt haben.
Ja.
Und dass es nie 100% über den Verstand weitergegeben oder verstanden werden kann. Dass es am Ende doch den Geist braucht. Und dass das eindrucksvoller ist. Und selbst wenn der andere es nicht akzeptiert oder nicht versteht, nicht nachvollziehen kann, lässt das auch keine Diskussionsgrundlage mehr. Ja. Wenn ich mit Argumenten komme für bestimmte Dinge, dann kann er sagen, aber, so sehe ich das. Und dann sagst du, nein, ich habe aber ein Zeugnis davon, dass es so ist.
Ja.
Und ich bin überzeugt davon, da fehlt dann auch die Diskussionsgrundlage, die man ja eigentlich gar nicht haben möchte, dass an einem rumkritisiert wird und an dem Punkt, wo man seine Grenzen setzt. Ne? Also, ja.
Ja, richtig. Der Geist ist wirklich sehr wichtig, weil er die anderen mehr beeinflussen kann, als wir das tun können.
Ja.
Und es ist auch wichtig, daran zu denken, dass auch wir eine Entwicklung hinter uns haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass jede Entscheidung, die wir treffen, immer 100% perfekt ist und vollkommen ist.
Mhm.
Und wir haben auch Entscheidungen getroffen vorher, die anders waren als die, die wir jetzt treffen. Wir haben uns bequatschen lassen oder wir haben der Menschenfurcht nachgegeben. Also die anderen nicht zu sehen als, oh, der hat es einfach noch nicht begriffen, sondern uns selbst darin zu sehen und zu sehen, jeder hat eine Entwicklung, jeder braucht seine Zeit und die Person kennt jetzt meinen Standpunkt. Auch nicht damit reinzugehen in ein Gespräch, dass ich will jetzt alle überzeugen und ich bin derjenige, der total recht hat, sondern einfach nur zu sagen, das ist für mich die Entscheidung, die ich getroffen habe oder für meine Familie. Wir haben diese Entscheidung so getroffen. Wir beantworten gerne die Fragen, die ihr habt, aber jeder muss die Entscheidung selber treffen und jedem eben auch diese Entwicklung zugestehen, in welche Richtung auch immer und eben die Entscheidungsfreiheit zuzugestehen.
Mhm.
In dem Leitfaden, den ich eben schon genannt habe, steht, wenn wir Grenzen ziehen, bedeutet das, dass wir im Hinblick auf bestimmte Handlungsweisen oder Menschen einen Punkt oder eine Linie festsetzen, die dann von anderen nicht überschritten werden darf und wir dies nicht zulassen. Es ist also nicht nur wichtig, dass wir Grenzen setzen, sondern dass wir uns auch darum kümmern, dass sie eingehalten werden von anderen und eben auch von uns selbst. In Alma 48, da haben wir in Episode 86 drüber gesprochen, letztes Jahr, geht es darum, dass Moroni die Mauern festigt, die er hat und die Festung, die er hat, um das Volk zu schützen. Und, ganz wichtig, er bereitet das Volk und das Umfeld vor, während kein Krieg ist. Also, auch wir müssen weiterhin unseren Standpunkt festigen, weiterhin stärken, weiterhin daran festhalten und auch Taten folgen lassen. Und wenn unsere Grenzen und unsere Entscheidungen nicht respektiert werden, dann sind wir selbst dafür verantwortlich, auch ja, dafür zu sorgen, dass sie eingehalten werden. Mit Führung vom Herrn dabei. Es gibt keinen Ansatz, der für jeden passt und für jeden richtig ist. Ganz wichtig ist dabei auch, dass wir uns dabei an die Grundsätze des Evangeliums eben halten. Ne? Liebe, Gottergebenheit, Demut, aber auch die Entscheidungsfreiheit zulassen von uns und von anderen.
Grenzen darzustellen, muss auch nicht immer so durch so ein großes Gespräch passieren.
Ja, genau. Ne?
Da, wo du jetzt Hauptmann Moroni erwähnst, muss ich daran denken, dass er die Städte und das Volk auf eine Weise gesichert hat, die man schon von weit her gesehen hat. Und wo schnell klar war für die Feinde, oh, das wird nicht leicht oder so sieht das aus, das ist die Situation. Mhm. Und wenn wir natürlich und offen mit dem umgehen, woran wir glauben, wie wir das handhaben, dann geben wir im Alltag und beiläufig den anderen die Möglichkeit, ja, uns kennenzulernen, unsere Grenzen zu sehen und die auch als natürlich anzunehmen. Anstatt, dass ich mich jetzt hier hinsetze, ich muss mal mit dir reden.
Ja.
Da wird jedem schon komisch, ne? Ja. Also, wenn dann so ein Gespräch kommt.
Das stimmt.
Aber wenn wir natürlich selbst diese Menschenfurcht haben und Angst davor haben, diese Grenzen offen zu zeigen, dann ist es am Ende notwendig, ein Gespräch zu führen. Mhm. Und das ist manchmal auch unumgänglich. Aber in der Regel können wir einfach auch schon viel tun, dadurch, dass wir offen damit umgehen und uns nicht schämen.
Ja, ja, es kommt eben immer auf die Situation drauf an. Manchmal ist es besser, es einfach zu tun, ohne groß Tamtam zu machen. Manchmal ist es besser, das anzusprechen, je nachdem auch, wie weit wir schon eingefahren sind und wie die anderen Menschen darauf reagieren. Wir kennen die ja sehr gut, die meisten, unsere Freunde und unsere Familie.
Ja.
Außerdem ist wichtig zu betonen, gerade bei Kindern oder Familienangelegenheiten, die die Ehe und die Kinder betreffen, dass halt beide Eltern, beide Partner im Einklang sind. Also bevor irgendwas mit den Kindern besprochen wird oder etwas umgesetzt wird, sollte das besprochen werden, damit beide an einem Strang ziehen. Wie schon gesagt, ist also Grenzen setzen nichts für einen schwachen Charakter, je nachdem, wie schwierig das sein kann. Wir brauchen dafür ein Zeugnis, dass die Entscheidung, die Grenze, dass es richtig ist. Und wir brauchen Liebe für uns und für andere und wir brauchen vor allem auch Mut, um das auszuführen. Aber wir können sicher sein, dass der Herr auf unserer Seite ist. Und ich musste daran denken, was in Moroni 8, Vers 16 steht. Weh sei denen, die Werke des Herrn auf diese Weise verkehren, denn sie werden zugrunde gehen, wenn sie nicht umkehren. Siehe, ich spreche unerschrocken, denn ich habe Vollmacht von Gott. Und jetzt ist das, was wichtig ist. Und ich fürchte nichts, was Menschen tun können, denn vollkommene Liebe vertreibt alle Furcht. Wenn wir wissen, dass unsere Entscheidung richtig ist, dann brauchen wir nur noch Liebe zu haben für die anderen und auch für uns. Das reicht. Und das ist, glaube ich, das, was hier gemeint ist. Dass die Liebe, die Nächstenliebe, die reine Christusliebe, die wir für andere haben können, die Angst davor, ihnen auf den Schlips zu treten, vertreiben kann. Weil, auch wenn sie das oft nicht so sehen, wir aus Liebe handeln. Aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu unserem Nächsten, um das zu befolgen, was der Herr sagt, aber auch um unsere Familie, um uns, um andere zu schützen. Was wir bei diesem ganzen Thema nicht vergessen dürfen, ist, dass wir verantwortlich sind für unsere Entscheidung, andere verantwortlich dafür sind, wie sie darauf reagieren. Und dass unser Wert nicht davon abhängt, was andere von uns halten, sondern dass uns eben nur wichtig sein muss, was der Herr von uns hält. Selbst wenn der Extremfall eintritt und andere entziehen uns ihre Liebe für Entscheidungen, die wir treffen, was passieren kann, oder die Beziehung wird von Seiten der anderen Person beendet, also etwas relativ Dramatisches passiert aufgrund unserer Entscheidung, dass wir das Evangelium leben wollen, es ist wichtig, einfach zu wissen, dass der Herr uns liebt. Auch wenn wir das Gefühl haben, die anderen lieben uns nicht, aber der Herr liebt uns. Und das ist manchmal super schwierig, das zu fühlen in dem Moment. Aber es ist einfach die Wahrheit.
Da finde ich es besonders schön, die Verse zu lesen, die du schon erwähnt hast vorhin, in Abschnitt 3, die der Herr an Joseph gerichtet hat, Vers 7 und 8. Da steht, denn siehe, du hättest die Menschen nicht mehr fürchten sollen als Gott. Wenn auch die Menschen die Ratschläge Gottes für nichts achten und seine Worte gering schätzen, so hättest du doch treu sein sollen. Dann hätte er seinen Arm ausgestreckt und dich gegen all die feurigen Pfeile des Widersachers gestärkt. Und er hätte dir in allen Zeiten der Beunruhigung beigestanden. Also der Herr sagt hier natürlich nicht, es hört alles auf, alle Angriffe und Schwierigkeiten, wenn du dich an mich hältst, wenn du gehorsam bist und treu meinen Worten gegenüber. Aber er sagt, ich bin da und ich bin die ganze Zeit an deiner Seite. Ich führe dich und ich schütze dich vor dem allen. Und diese liebevolle Erinnerung daran, dass er da ist, das finde ich sehr, sehr tröstend. Und das hat bestimmt auch Joseph sehr geholfen, zu sehen, ja, es wird nicht leichter, aber ich bin einfach nicht allein dann.
Und das ist auch das, so ein bisschen, was der Herr zu Joseph sagte, als er in Liberty war.
Ja.
Leon Bündnisse 122, dort zählt der Herr auf, was die Menschen alles tun können. Wenn von dir gefordert wird, sagt er, Drangsal durchzumachen, wenn du unter falschen Brüdern in Gefahr bist, unter Räubern, wenn du mit falschen Beschuldigungen aller Art beschuldigt wirst, wenn du in die Grube geworfen oder Mördern in die Hände fallen solltest und vor allem, wenn die Hölle selbst ihren Rachen weit aufreißt nach dir und noch etliche andere Sachen, sagt er.
Beängstigend.
Wirklich beängstigend. Dann wisse, mein Sohn, dass dir dies alles Erfahrung bringen und dir zum Guten dienen wird. Das ist so ein kleiner Satz, vorher drei Verse mit Dingen, die passieren können. Und man denkt manchmal, ich will jetzt aber keine Erfahrung. Ich will jetzt Ruhe und Frieden.
Ja.
Aber trotzdem ist es so, es bringt uns Erfahrung und es wird uns zum Guten dienen. Also wenn wir daran festhalten, wird es uns zum Guten bringen. Denn der Satan hat keine Macht über uns, außer wir erlauben es. James E. Faust hat mal in einer BYU-Ansprache gesagt, wir brauchen nicht vor Angst vor Satans Macht gelähmt zu sein. Er kann keine Macht über uns haben, wenn wir es nicht zulassen. Er ist in Wirklichkeit ein Feigling. Und wenn wir standhaft bleiben, wird er zurückweichen. Gott und seine Gebote stehen letztendlich über allem, auch über den Meinungen anderer, über sozialer und politischer Korrektheit und allgemein tolerierte, akzeptierte oder gefeierte, aber falsche Lehren und Handlungen, die wir heute mehr und mehr und eigentlich durch und durch in der Welt haben. Der Einfluss des Satans wird immer akzeptabler bei uns. Marion G. Romney hat in einer BYU-Ansprache gesagt, es gibt unter uns Menschen, die versuchen, dem Herrn zu dienen, ohne den Teufel zu kränken. Das ist nicht möglich. Wir können nur einem oder dem anderen dienen. Wir müssen uns entscheiden. Und es ist einfach so, dass es im Evangelium alles oder nichts Entscheidungen gibt. Es gibt keine Grauzone. Natürlich gewährt der Herr uns Entwicklung, aber er kann nicht mit dem geringsten Maß von Billigung auf Sünde blicken, wie wir in Leo Bündnisse 1, Vers 31 gelesen haben. Letztendlich können wir immer daran denken, was Jesus Christus zu Joseph Smith auch in Leon Bündnisse 122 sagt, nämlich er ist unter all dies hinabgefahren. Er war verhasst. In Johannes 15 sagt er, wenn euch die Welt gehasst hat, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ich will nicht sagen, dass alle Grenzen, die wir setzen und alle Entscheidungen, die wir zugunsten des Evangeliums treffen, verhasst werden von unserer Familie oder unseren Freunden, aber diese Möglichkeit besteht eben und die Welt geht immer mehr in die Richtung, auch wenn es nicht jetzt unsere direkten Freunde und Familienmitglieder sind, die Welt geht immer mehr in die Richtung, dass sie das Gute hasst und das Schlechte feiert.
Ja, es ist einfach nicht mehr so eindeutig, ne? Also es ist in der Welt nicht mehr so eindeutig, sodass wir mehr oder deutlicher Position beziehen müssen, ne? Ob es um Geschlechtsidentität geht, um gleichgeschlechtliche Beziehungen, das sind alles Sachen, die sehr viel akzeptierter sind oder eigentlich auch gefeiert werden. Und da hängt ja immer, der Satan macht das ja so gut, ne? Also ja. Der ist ja echt nicht blöd und es hängt da ja der Gedanke drin, die Menschen nicht zu zwingen, Liebe zu zeigen, Akzeptanz, all diese Dinge und nicht zu verurteilen. Und die Antwort ist aber, die Wahrheit hinter dem, was er, und das verschweigt er, ist, dass beides geht.
Ja.
Ich kann meine Grenzen haben, ich kann dem Herrn folgen und ich kann die Menschen trotzdem akzeptieren und ihnen ihre Entscheidungsfreiheit lassen und sie gleichzeitig lieben.
Ja.
Ich muss die Menschen nicht hassen, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben oder die sich neue Pronomen aussuchen, als jetzt bei ihrem Gender zu bleiben. Also das ist in Ordnung. Ich kann die Menschen lieben und sagen, es ist deine Entscheidung. Ich muss nicht jedes Mal, wenn ich jemanden treffe, dem unter die Nase reiben, was er zu tun hat und ihm jedes Mal eine Predigt halten. Aber ich kann sagen, so sehe ich das und du weißt das. Ich bin trotzdem hier und liebe dich. Und das ist für uns schwer und das ist für den anderen schwer, aber es ist möglich. Und das ist, was der Satan uns weismachen möchte, dass wir nicht lieben können, wenn wir uns absetzen von diesen Werten der Welt. Und dann fragen wir uns, wie kann das zusammenpassen? Der Herr predigt Liebe, aber es ist was anderes. Und das Wort Akzeptanz kommt schon daher, dass, ich liebe sowas, ja, so wo Worte herkommen, das Wort tolerieren und Akzeptanz bedeutet einfach schon, dass man von etwas nicht überzeugt ist, aber es trotzdem annimmt und für den anderen lässt oder, wie gesagt, akzeptiert, ne? Und unsere Grenzen dürfen bestehen und wir können gleichzeitig lieben. Das ist eine große Herausforderung, aber es ist möglich.
Total. So wie der Herr das eben auch macht. Auch er liebt uns am allermeisten mit dem Vater im Himmel zusammen und unserer himmlischen Mutter.
Richtig.
Mehr als wir jemals jemanden geliebt haben. Und er ist eben dieses Beispiel für uns. Und in Lehren Bündnisse 122, wo er zu Joseph Smith im Gefängnis spricht, Vers 9 sagt er, darum halte an deinem Weg fest. Und das Priestertum, also die Macht Gottes, wird bei dir verbleiben. Denn ihre Grenzen sind festgesetzt. Und er spricht hier über die Grenzen anderer Menschen. Sie können nicht darüber hinaus. Deine Tage sind bekannt und deinen Jahren wird nichts abgerechnet werden. Darum fürchte nicht, was Menschen tun können, denn Gott wird mit dir sein für immer und immer. Das ist einer meiner Lieblingssätze in den Schriften. Er sagt hier, ihre Grenzen sind festgesetzt. Gott ist letztendlich der, der uns Menschen unsere Grenzen setzt und der auch dem Satan seine Grenzen setzt. Denn unsere Entscheidungsfreiheit hat ihre Konsequenzen, je nachdem, wie wir sie einsetzen. Entweder sehr positive Konsequenzen oder negative Konsequenzen. Hm. Und wenn wir uns an das Evangelium halten und versuchen, es so gut es geht auszuüben mit Liebe, dann ist das letztendlich nur das, was wir tun. Wir lassen Gottes Grenzen in unserem Leben wirken, sozusagen. Und wir erkennen, dass diese Grenzen, die er setzt, dass wir uns an sie halten sollten, um das beste Leben möglich zu führen. Hier auf der Erde und vor allem auch in der Ewigkeit. Der Herr verspricht uns, in Sprichwörter 29, Vers 25 steht, Menschenfurcht bringt zu Fall, wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Ich weiß aus eigener Hand, dass es super schwierig ist, Menschenfurcht abzulegen. Alle drei habe ich schon mal erlebt, alle drei Arten von Menschenfurcht. Und es ist wirklich schwer, das loszulassen. Aber wenn wir uns auf den Herrn fokussieren und wenn wir trotz Menschenfurcht weitermachen, selbst wenn wir immer noch dieses beklemmende Gefühl fühlen, ist es wichtig, was wir tun und nicht, was wir fühlen. Und ich bin mir sicher, mit der Zeit wird auch das Gefühl weggehen, wenn wir das umsetzen, was wir für richtig erkannt haben. Und wie gesagt, wir wissen, der Herr lässt uns nicht allein. Er beschützt uns und er liebt uns und er führt uns, wenn wir uns von ihm führen lassen.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.